Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Katrin Heise am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Die Frage, der wir heute nachgehen, lautet: Kann Chemie eigentlich unterhaltsam sein oder sind Unterhaltung und Information Gegensätze, die sich quasi abstoßen? Da hat meine Gast, glaube ich, eine ganz eindeutige Antwort. Das wäre nämlich Quatsch. Mit ihrem Internetkanal MyLab ist sie der beste Beweis, dass Wissenschaft und Spaß ziemlich gut zusammenpassen. Ich begrüße Maite Nguyen Kim. Sie ist Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin.
Hallo.
Sie wollten als Kind immer Schriftstellerin werden. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung mitbekommen, dass Sie jetzt über einen ziemlichen Umweg, über Chemie, Wissenschaftsjournalismus, schließlich auch noch Edutainment, zur Schriftstellerin geworden sind. Anfang diesen Jahres erscheint Ihr erstes Buch.
Das ist richtig, ja.
Und natürlich über Chemie. Ist das jetzt eigentlich schön, so den Traum erfüllt zu haben?
Ich hatte den Traum schon fast wieder vergessen, bis ich tatsächlich mit dem Buch anfing und mich dann daran erinnerte, dass ich in der Grundschule immer Schriftstellerin werden wollte. Aber damals hatte ich mir ja vorgestellt, Romane zu schreiben und bin dann davon abgekommen mit dem Erwachsenwerden und habe dann während des Studiums mich dann immer mehr in die Chemie verliebt. So sehr, dass ich jetzt wieder zu dem Schluss komme, man muss darüber ein Buch schreiben.
Ihre große Leidenschaft gehört der Chemie. Warum eigentlich?
Also ich möchte das ein bisschen ausweiten auf eigentlich alle Naturwissenschaften. Aber mit der Chemie bin ich etwas vorbelastet. Also mein Vater ist auch Chemiker, mein Bruder, mein Älterer ist ebenfalls Chemiker. Für mich war das Alltag. Also ich verbinde mit Chemie zum Beispiel gutes Essen. Also mein Vater ist ein ganz toller Koch, wie er auch sagt. Alle Chemiker können gut kochen und Aha. Wer nicht gut kochen kann, ist doch kein guter Chemiker. Dementsprechend lecker ist es bei uns zu Hause. Ja, und all diese Sachen, diese schönen Sachen, die viele Menschen eben nicht mit Chemie, mit der bösen, giftigen Chemie verbinden, die habe ich schon sehr früh damit verbunden und so kam ich dazu.
So haben wir schon den ersten Stein gelegt, dass Chemie eben nicht nur Formel auswendig lernen ist und überhaupt nicht langweilig, sondern auch noch gut schmeckt. Die Chemikerin Maite Nguyen Kim hat ja schon ihre Leidenschaft für Chemie so ein bisschen umrissen oder alle Naturwissenschaften betont. Wird uns alle anstecken, das versuchen Sie, Frau Nguyen Kim, mit Ihren Wissenschaftskanälen MyLab und The Secret Life of Scientists. Mhm. Da informieren Sie über alles Mögliche. Über Leitungswasser, genauso wie über die Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Studien oder aber über letztens die genmanipulierten Babys in China. Sie probieren aus oder lassen ausprobieren mit Hilfe einer Freundin und im Selbstversuch, wie Low-Carb-Diäten funktionieren. Wie wählen Sie eigentlich die Themen aus?
Die Wunschthemenliste, die ich irgendwo notiert habe, ist viel länger, als ich im Leben Zeit haben werde. Das ist eben ja das Schöne an Naturwissenschaften. In jedem Lebensbereich gibt es irgendwie offene Fragen und in allen Lebensbereichen verspüre ich zumindest so ein Bedürfnis danach, herauszufinden, wie es denn jetzt wirklich ist. Man hört ja so viel, man findet heutzutage im Netz zu jeder erdenklichen Aussage auch irgendeinen Link, der einen da bestätigt. Dank der Wissenschaft kann man da dann doch nochmal schauen, ja, wo sind die Fakten, wem oder was kann ich denn noch glauben oder was ist vielleicht auch nur eine Vermutung. Und das betrifft eben alle möglichen Bereiche und sei es jetzt Vorschläge aus den Kommentaren von den Zuschauerinnen und Zuschauern oder im Gespräch mit Freunden oder, weiß nicht, im Supermarkt, unter der Dusche. Mir fallen halt ständig irgendwelche Themen ein. Ich habe auch auf meinem Handy ein kleines Bookmark, wo ich sofort Themenideen aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Wie gesagt, die Liste ist lang.
Wie tief wollen Sie immer in diese Themen eindringen? Das heißt, welches Lernniveau streben Sie da eigentlich an?
Ja, das hat sich mit der Zeit tatsächlich entwickelt. Also die Tendenz ist immer tiefer. Aber da habe ich auch selbst dazugelernt. Denn als ich anfing mit YouTube, dachte ich, man kann den armen Menschen ja bloß nicht länger als 3 Minuten Wissenschaft zumuten. Dann ist aber die Aufmerksamkeit auch überstrapaziert bereits.
Ein weit verbreitetes Vorteil, oder?
Ja, das ich auch selber hatte. Und letztendlich hat es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, auf diesem Niveau auch zu vermitteln. Und habe dann angefangen, mich auszuprobieren und ein bisschen eher das zu machen, was ich mir auch selber anschauen würde. Und wurde überrascht mit einem unglaublich positiven Feedback. Und daraufhin bin ich immer tiefer eingestiegen. Und inzwischen versuche ich bei MyLab ja zu schauen, was es schon gibt zu einem Thema und was es eben auch noch nicht gibt. Ich möchte eben auch Infos vermitteln, die man sich nicht so leicht ergoogeln kann. Ich möchte mir eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Arbeit machen, die Zeit nehmen, die sie nicht haben, mich durch den Wust da durchzuwühlen und ihnen das weiterzugeben, was ich eben herausfinde. Bei Ernährungswissenschaften, jetzt Low Carb zum Beispiel, ist das sowieso ganz schön schwierig. Wenn wir jetzt das vergleichen mit einer Forschung zu einem neuen Medikament, da kann man recht systematisch vorgehen. Man ist erst im Labor, dann kommen Tierversuche und dann kommen klinische Studien. Bei Ernährungswissenschaften ist das ziemlich schwierig, einen bestimmten Aspekt, zum Beispiel den Verzicht auf Kohlenhydraten, unabhängig zu betrachten von all den anderen Sachen, die man so isst. Wie viel Vitamine, wie viel andere Nährstoffe, wie viel bewegt man sich und so weiter. Das alles spielt ja mit rein. Das kann man mit einer Labormaus vielleicht noch ganz gut machen. Da kann man ganz genau sagen, okay, das isst sie, so viel bewegt sie sich. Ja, jetzt versucht man das mal bei Menschen, denn viel Spaß, ja.
Also bei ihrer Freundin beispielsweise, genau.
Genau, die Freundin, die Sie ansprechen, das ist die liebe Sadit, unsere MyLab-Stuntfrau. Das machen wir auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern, denn natürlich ist erstens eine Person allein noch kein Experiment, das ist ja statistisch gar nicht haltbar, sondern es ist eher so die Rahmengeschichte, mit der wir das alles erzählen. Und am Ende läuft es eben darauf hinaus, dass man mit Low Carb durchaus nachgewiesenermaßen Gewicht verlieren kann, genauso aber auch mit anderen Diäten. Und das hilft ja alles nichts, denn die Diät, die am Ende in der Praxis, also nicht nur im Labor, sondern auch in der Praxis was bringt, ist die, die man durchhält. Und das ist, glaube ich, gerade bei Low Carb für viele, nicht so gut machbar. Für mich wäre es nichts. Also dafür liebe ich Kohlenhydrate zu sehen.
Für Sadit auch nichts. Das merkt man auch ganz deutlich.
Kann man schon mal vorwegnehmen, ja.
Also was man jetzt schon merkt, ist, dass es eigentlich ziemlich fröhlich bei Ihnen zugeht und wirklich sehr unterhaltsam, sehr lustig und man trotzdem eine ganze Menge lernt. Also da gibt es dann auch Formeln bei Ihnen und es gibt neben Filmchen auch irgendwelche Kurven und so weiter. Also es ist Ihnen, das haben Sie ja eben auch betont, es ist Ihnen schon sehr wichtig, dass es wirklich wissenschaftlich untermauert ist. Das heißt, Sie als Doktor der Chemie oder Doktorin der Chemie forschen auch richtig ein bisschen weiter. Sie recherchieren sehr tief. Sie schreiben Professoren an. Sie machen das, was Sie eigentlich als Chemikerinnen auch machen würden, nämlich tatsächlich richtig in die Tiefe gehen.
Vieles ist sehr ähnlich zu meiner Arbeit zuvor, also während der Doktorarbeit. Nur, dass ich da natürlich sehr viel im Labor stand. Na, was heißt natürlich, manche Chemiker stehen ich auch gar nicht unbedingt im Labor, aber der Rechercheteil war doch sehr ähnlich. Nur genieße ich es jetzt mehr, weil ich mich mit so vielen verschiedenen Themen beschäftigen kann und ja auch selber immer dazu lerne. Also ich vermittle manchmal den Eindruck, als würde ich alles wissen, aber das erarbeite ich mir einfach. Also ich lerne einfach viel. Das ist die Sache und das macht eben sehr viel Spaß, während ich während der Doktorarbeit ein immer tiefer in ein Thema reingegangen bin und immer größerer Fachidiot wurde. Darf ich mich jetzt mit den ganzen Sachen beschäftigen, die spannend sind und die auch andere Menschen sich fragen und habe dann auch das gute Gefühl, dass ich eben Mehrwert generiere für die Community.
Wer ist denn die Community eigentlich? Wer guckt das?
Ich sag mal, für ein öffentlich-rechtliches Angebot sind das recht junge Leute. Das sind jetzt nicht nur Teenager. Ich glaube, der Inhalt ist auch gar nicht unbedingt für Jugendliche explizit ausgelegt. Ich versuche eher so Videos zu machen, die ich auch selber sehen würde. Ich bin 31 und meine Zuschauer, soweit ich das nachvollziehen kann, über die Statistiken bei YouTube sind zwischen, es fängt bei 13 an, ab da wird man aufgenommen in die Statistik, bis 35, 40, da sind so die meisten. Und 80% der Leute sind zwischen 18 und 34, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, und es sind mehrere 10.000 auf jeden Fall, die sich das immer wieder angucken. Einer fällt mir dabei ein, den ich mir auch angeguckt habe. Ich glaube, das ist überhaupt Ihr großer Renner über die Wirkung von Alkohol. Wie ich von meinen eigenen Kindern gehört habe, wird der auch im Chemieunterricht in Schulen gezeigt.
Das höre ich auch immer wieder. Ne?
Das war ein Selbstversuch und zwar über eine ganz spezielle Art der Wirkung von Alkohol, nämlich auf Asiaten. Ihr Name sagt, Nguyen sagt es ja auch schon, Sie haben vietnamesische Wurzeln. Sie
sind, genau, meine Eltern sind Vietnamesen.
Beide, aber ja. Sie sind in Heppenheim geboren und aufgewachsen, oder? Warum sind Ihre Eltern nach Deutschland gekommen?
Meine Eltern sind unabhängig voneinander nach Deutschland gekommen zum Studium, haben sich erst als junge Erwachsene in Köln, glaube ich, kennengelernt. So wurden mein Bruder und ich eben schon hier geboren.
Sie waren die einzige Familie, die einzige asiatische Familie. Habe ich Sie jedenfalls irgendwann mal sagen hören, ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil gewesen?
Also ich bin in Hemsbach aufgewachsen, in einer kleinen Stadt in der Nähe von Heppenheim, im Raum Heidelberg-Mannheim. Und da waren wir lange Zeit die einzige asiatische Familie. Und mein Bruder und ich waren zumindest die einzigen beiden asiatischen Kinder auf dem Gymnasium. Ich glaube, das war gut, weil ich finde, zu Stereotypisierung gehört ja auch irgendwie eine Gruppe dazu. Also man muss eine Schublade ja auch irgendwie füllen, bevor man eine Person in der Schublade ist irgendwie Schublade. Noch keine Schublade. Und das ist mir erst viel später aufgefallen. Ich glaube, ich hatte als kleines Kind, war mir das so ein bisschen bewusst und das fand ich, wie glaube ich, viele Kinder mal so ein bisschen doof, dass ich anders aussehe und irgendwie keinen deutschen Namen habe. Inzwischen finde ich meinen Namen Mai, es ist ja total der schöne Name, aber damals wollte ich immer einen deutschen Namen haben. Und dann mit der Zeit bin ich da so reingewachsen und habe mich total dran gewöhnt, einfach die einzige Asiatin zu sein. Und mir ist das gar nicht mehr aufgefallen. Und mir ist das erst wieder aufgefallen, als ich irgendwann längere Zeit in die USA gezogen bin, nach Boston, wo sehr viele Asiaten auch an dem College waren, wo ich geforscht habe. Und da habe ich mich zum ersten Mal so asiatisch gefühlt. Da gab es plötzlich verschiedene Gruppen und da wurde mir erst bewusst, okay, ich sehe jetzt so aus wie die. Und es war auch nicht unbedingt unangenehm, aber es ist mir lustigerweise aufgefallen. Und nach etwa einem Jahr gibt es von Harvard organisiert immer die sogenannte German Conference. Einmal im Jahr, da werden deutsche Austauschstudenten, die gerade in Boston sind, eingeladen und so ein paar deutsche Politiker. Und als ich da hingegangen bin, war ich dann wieder die einzige Asiatin und habe gedacht, hier fühle ich mich zu Hause. So bin ich es gewohnt.
Hatte denn das zur Folge in Ihrer Kindheit, dass Vietnam eine unheimlich große Rolle gespielt hat, die vietnamesische Herkunft?
Also ich glaube, meine Eltern haben uns sehr viele vietnamesische Werte weitergegeben. Aber es war jetzt nicht so, dass sie sehr traditionsbewusst waren. Also zum Beispiel haben sowohl mein Bruder als auch ich im Laufe der Grundschule aktiv Vietnamesisch verlernt, es zu sprechen.
Aktiv verlernt?
Naja, aktiv verlernt. Ja, so muss man es sagen. Also wir haben angefangen, miteinander Deutsch zu sprechen. Meine Eltern haben mit uns allerdings weiterhin immer nur Vietnamesisch gesprochen. Also das war, glaube ich, auch eine sinnvolle Entscheidung, dass es ihre Muttersprache, die können natürlich gut Deutsch, aber ihnen war klar, dass mein Bruder und ich auch in der Schule und im Kindergarten auch schon Deutsch lernen würden. Dann haben wir angefangen zu sprechen und ich sage deswegen aktiv, weil mein Bruder und mir das, glaube ich, irgendwann peinlich wurde, so in der Pubertät. Also man wollte halt kein Xing-Shang-Shong sprechen. Und meine Eltern es war so, als hätte es keiner so richtig gemerkt. Es hatte schleichend angefangen und es ist ganz seltsam, dieses Level zu erklären. Also das Verstehen ist immer noch auf Muttersprachenniveau. Mhm. Aber wenn man verlernt zu sprechen, also das aktive Benutzen der Sprache, dann ist das die ganze Zeit so, es wird einem irgendein Wort nicht einfallen. Dann möchte ich eben von meinem Tag erzählen und sage, heute war ich in der Schule und mir fällt Schule nicht mehr ein. Okay, dann muss ich nochmal nachfragen. Und wirklich einen Satz später habe ich es schon wieder vergessen. Nur wenn mir jemand Schule sagt, dann verstehe ich das sofort, ohne nachzudenken. Das ist eine ganz interessante Sache. Und ich habe dann jetzt irgendwann, als ich dann wieder älter war, mir das wieder antrainiert, Vietnamesisch. Also ich habe auch nie lesen oder schreiben gelernt, aber jetzt spreche ich zumindest wieder. Und das ist vielleicht so ganz bezeichnend für meine Eltern. Also die
den Ding ihren Lauf lassen.
Ja, ich glaube, mein Bruder und ich waren sehr früh recht gut integriert. Ich hatte auch nie so das Gefühl, dass ich jetzt zwischen den Stühlen sitze oder da jetzt groß drunter leide. Ich fand meine Eltern immer recht streng im Vergleich zu vielen meiner deutschen Freunde. Also ich durfte oft nicht so lange raus.
Und sie mussten wahrscheinlich viel für die Schule machen, weil das haben wir ja alle gelernt, dass asiatische Eltern sehr strenge Schuleltern sind.
Das stimmt, also Bildung ist sehr, sehr wichtig. Und das war auch so, dass bei uns das Priorität Nummer eins war. Also es war auch so, dass im Studium durfte ich, mein Bruder und ich, wir durften keinen Nebenjob annehmen. Also wir durften nicht Kellnern gehen oder so. Und meine Eltern, die haben einfach ihr ganzes Leben hart gearbeitet, eben, dass wir das nicht machen müssen. Ich durfte nur so Hiwi-Jobs machen, die mir auch was bringen für mein Studium. Die waren trotzdem für asiatische Eltern nicht streng. Ich hätte jetzt keinen Ärger gekriegt, wenn ich jetzt schlechte Noten gehabt hätte. Es war nur wichtig, dass das erste Priorität hat. Und dann muss man sein Bestes geben.
Und das haben Sie ja auch gemacht. Sie waren ja nie schlecht. Ihnen hat Schule Spaß gemacht, oder?
Ehrlich gesagt schon. Ich habe erst letztens mit meinem Mann drüber gesprochen, weil ich so ein bisschen reflektiert habe. Und dann ist mir eingefallen, wie schwer es mir gefallen ist, damals ein Studienfach mir auszusuchen. Ich dachte, am liebsten würde ich für immer weitermachen in der Schule. Klasse 14, 15, 16, also alle Fächer, aber immer tiefer rein. Und so ein bisschen bin ich jetzt dahin gekommen mit dem, was ich gerade mache.
Mussten oder müssen Sie sich vielleicht was beweisen? Das wäre jetzt so küchenpsychologisch, also weil dann doch die Außenseiterin muss dann durch besondere Leistung beweisen. Sowas im Hintergrund?
Eben nicht, weil in Deutschland ist ja gut in der Schule sein schon ja etwas verpönt. Also das ist ja schon mal eher nicht so gut, wenn man gut in der Schule ist. Ich habe das dann versucht, anderweitig zu kompensieren. Also es war eher so, dass ich irgendwie beweisen musste, dass ich trotzdem ganz cool bin. Ja.
Man muss sich auch jetzt nicht, das will ich nochmal ganz deutlich sagen, nicht dafür entschuldigen, dass man an der Schule Spaß hat. Im Gespräch heute Maite Nguyen Kim, die während sie schon einige Wissenschaftskanäle, also YouTube-Kanäle betrieben hat, auch noch ihre Doktorarbeit in Chemie absolviert. Worüber haben Sie Ihren Doktor gemacht? Was war Ihr Thema?
Ich bin Polymerchemikerin. Das bedeutet, ich habe Polymere hergestellt. Das sind so langkettige Moleküle. Und fast alles, was man so anfassen kann in dieser Welt, besteht entweder aus Polymeren oder anderen großen Strukturen wie minerale Steine oder sowas. Also böse Zungen würden jetzt behaupten, Polymerchemiker machen Kunststoff. Dagegen muss ich mich jetzt vehement wehren, weil erstens ist Kunststoff gar nicht so langweilig, wie es klingt. Und zweitens ist ein Kunststoff jeder künstlich hergestellte Stoff, wenn man so will. Mhm. Und in meinem Fall war der Anwendungsbereich ganz spannend. Da ging es nämlich in die Biologie und in die Medizin rein. Also ich hatte angefangen mit der Forschung, Polymere zu entwickeln für Drug Delivery. Und das hat nichts mit Drogen zu tun, ausnahmsweise im Zusammenhang mit Chemie, sondern mit Drugs, mit Wirkstoffen, zum Beispiel Antikrebswirkstoffe, die recht aggressiv sein können, da sie zum Beispiel den Krebs zerstören sollen und dadurch tendenziell auch aggressiv sind für gesunde Zellen, die man ja dafür schützen möchte. Da gibt es halt verschiedene Ansätze. Man kann natürlich beim Wirkstoff selbst versuchen, den sehr spezifisch zu machen. Oder man kann es auch sagen, okay, ich verpacke den Wirkstoff auf eine smarte Art und Weise. Und das habe ich eben versucht zu entwickeln. Man kann den Wirkstoff so verpacken, dass er erstens, wenn man jetzt den in die Blutbahn einspritzt, dass der erstmal nicht sofort vom Immunsystem festgenommen und entsorgt wird, damit er überhaupt eine Chance hat. Dann kann die Verpackung an ihrer Oberfläche irgendwelche Signalmoleküle haben oder sogenannte Targeting-Moleküle, Zielmoleküle, die Krebszellen erkennen im Gegensatz zu gesunden Zellen und da andocken. Und dann, wenn der Wirkstoff inklusive Verpackung dann aufgenommen wurde von der Zelle, muss die Verpackung irgendwie
entsorgt werden.
Genau, die muss erstmal aufgehen, ne? Weil wenn man es zu gut verpackt, ist zwar gut in der Blutbahn, aber wenn das erstmal beim Krebs ist, dann muss die Verpackung halt wieder aufgehen. Das heißt, so ein Material kann durchaus in Anführungsstrichen intelligent sein. Und das ist ganz schön anspruchsvoll, aber macht doch Spaß, daran herumzuwerkeln. Das war so der erste Anwendungsbereich und
ich finde ganz spannend, wie Sie, wir hören uns ja jetzt nur, weil Sie ja hier gar nicht bei mir in Berlin im Studio sitzen. Ich sehe also nicht, ob Sie mit den Händen agieren. Ich sehe nicht, ob Sie auf irgendwelche Notizen gucken, was ja nicht sein kann, weil Sie wussten ja nicht, welche Frage ich Ihnen stelle. Aber ich finde das total interessant, wie schnell Sie Bilder entstehen lassen und das bei diesem Thema eben, was Sie jetzt gerade über Ihre Doktorarbeit sprechend angeschnitten haben.
Ja, das liegt an den Videos. Also ich denke sehr visuell inzwischen, ja.
Aber Sie scheinen überhaupt Talent zum Erklären zu haben, oder? Sie haben auch als besondere Herausforderung, ziemlich früh schon, oder? Dieses Science Slams, hatte ich vorher überhaupt noch gar nicht drüber gehört. Also so zu versuchen, seine Forschungsarbeit in 3 Minuten darzustellen, wo man ja eigentlich immer denkt, Wissenschaftler müssten so ausführlich wie möglich irgendwie versuchen zu erklären. Und das dann aber so einzudampfen und korrekt zu bleiben, das ist ja eine unglaubliche Herausforderung. Ist das diese Herausforderung, die Sie besonders reizt? Also dieses Erklären auf jedem Niveau sozusagen?
Auf jeden Fall, ja. Nur weil man etwas einfach erklärt, heißt das nicht, dass man es nicht gut verstanden hat. Eher im Gegenteil. Also man muss es ein Thema, glaube ich, sehr gut verstanden haben, um überhaupt zu wissen, was kann ich weglassen. Also gerade für mich als Wissenschaftlerin, ich kenne das von damals, wenn wir Vorträge gehalten haben, da ist es am einfachsten, wenn man einfach möglichst viel Zeit hat und jedes Detail da raushaut.
Ja, aber dann wäre das Publikum inzwischen eingeschlafen.
Ja, und das passiert leider auch oft an den Unis. Und ich weiß auch, als ich mit der Doktorarbeit anfing, dachte ich, Mist, ich glaube, ich bin total dumm, weil ich verstehe hier nichts. Ich saß da mal in den Vorträgen, habe wenig verstanden und habe mich rumgeguckt und keiner hatte auch im Anschluss Fragen. Und mit der Zeit habe ich eben erst gemerkt, okay, ich bin vielleicht gar nicht so dumm, aber die Vorträge sind meistens schlecht.
Und die anderen hatten keine Fragen, weil sie irgendwann abgeschaltet hatten.
Ja, weil wenn man gar nichts versteht, hat man eben auch keine Fragen mehr. Ja? Also man muss, also Fragen stellen heißt ja nicht nur, ich verstehe es nicht, sondern man muss ja erstmal irgendwas verstehen, damit man Folgefragen hat. Und das ist ja auch das Tolle an der Wissenschaft. Mit jeder beantworteten Frage stellen sich neue Fragen. Ja.
Das ist schön. Sie haben das eben als Beispiel Ihr Studium angewendet. Wie erinnern Sie denn Ihren eigenen Chemie- oder Physikunterricht? War der spannend?
Der Physikunterricht war spannender, ja. Ich hatte tatsächlich Physikleistungskurs, keinen Chemieleistungskurs, weil ich einen ganz tollen Lehrer hatte. Und ich glaube, mit dem Lehrer steht und fällt irgendwie auch alles. Ich habe mich am Ende für Chemie entschieden, weil ich halt schon von Haus aus wusste, dass Chemie cool ist und hatte auch lange überlegt zwischen Physik und Chemie. Aber im ersten Semester, wenn ich so rumgefragt habe, hatten alle so diese eine Lehrerin oder diesen einen Lehrer, ja. Eine Person kann ganz viele Chemiestudenten oder Physikstudenten hervorbringen. Und,
aber ist das nicht eigentlich traurig, Sie als jetzt so passionierte Naturwissenschaftlerin, in dem Fall Chemikerin, wenn das tatsächlich an einer Person hängt? Also kann man da nicht was ändern? Ich meine, Sie versuchen es ja über Kanäle, oder? Mhm. Also über YouTube beispielsweise, über eine ganz andere Kommunikation.
Das ist, ja, man kann sagen, das ist traurig, man kann aber auch sagen, total die tolle Chance. Ich kriege ja auch viele Nachrichten, die ich total rührend finde, wo mir junge Menschen sagen, dass sie eben durch mich erst auf den Trichter gekommen sind und dass sie gar nicht gedacht hätten, dass sie sich für Naturwissenschaften entschieden haben. Und es muss ja auch nicht unbedingt die Lehrerin oder der Lehrer sein. Hm. Ich denke, Interesse muss irgendwie erstmal entfacht werden. Und dann wird das auch so ein bisschen zu einem Selbstläufer. Also mein bestes Beispiel ist, ja, ich habe mich lange Zeit wirklich 0% für Fußball interessiert, bis ich dann mit meinem jetzt Mann zusammengekommen bin. Und der hat mir halt trotzdem immer irgendwas erzählt. Ich wurde also zwangsgebildet. Und sobald man dann doch ein bisschen was weiß, fängt man an, sich zu interessieren. Und dann fängt man doch mal an zu gucken und dann Nachfragen zu stellen und so. Das gilt für fast jedes Thema. Und wenn ich dann eben das Interesse einfach entzünden kann, und die Leute das vielleicht auch mit in die Schule nehmen, dann ist das natürlich super, weil man kann nicht als YouTuber Lehrer ersetzen.
Aber das wollte ich gerade fragen, das Gefühl habe ich nämlich fast. Also ob Lehrerinnen, Lehrer mit ihrer Art der Wissensvermittlung mit YouTube mithalten können.
Naja, ich habe ja eine dankbare Situation in dem, dass ich mir die Themen einfach so aussuche, wo ich auch glaube, dass sie interessant sind. Und natürlich muss man aber jetzt, sagen wir, im Chemieunterricht in der Schule eine ganze Reihe von Basics abhandeln, für die es jetzt eben nicht gerade den relevantesten Aufhänger gibt oder den interessanten oder wo man eben nicht ein Glas Wein trinken kann und rot wird und alle lachen. Also es ist eben, das ist natürlich eine dankbare Situation. Das ist das eine, also die Themen an sich. Es gibt natürlich einfach Pflichtwissen, da muss man mal durch, aber es lohnt es sich zu haben, weil man mit dem Wissen eben die spaßigen Sachen dann besser verstehen kann. Und die zweite Sache ist, ich bin ja als YouTube-Kanal ein freiwilliges Angebot. Allein schon die Tatsache, dass man in die Schule gehen muss, ist ja schon ein Motivationskiller von vornherein. Ja.
Meinem Gast im Gespräch, Maite Nguyen-Kim, liegt die Wissenschaftskommunikation besonders am Herzen, haben wir jetzt auch schon wirklich gehört. Und Sie tun auch noch mehr dafür, als jetzt nur auf Kanälen das Wissen zu verbreiten. Sie sind Dozentin am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation.
Genau, am NAWIC.
Und ich nehme mal an, dass Ihnen das deswegen wichtig ist, weil das eben tatsächlich verbreitet gehört, Wissenschaftsinteresse. Was machen Sie da?
Ich fahre an Unis und setze mich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Meistens sind die in ihrer Promotion und versuche, denen Tools an die Hand zu geben, mit denen sie ihre doch meistens sehr komplexe Arbeit möglichst verständlich erklären können.
Was sind das für Tools? Also Sie meinen jetzt so tatsächlich also auch Handwerkszeug? Wie setze ich das? Wie visualisiere ich bestimmte Dinge? Oder?
Genau, das fängt an, wie schreibe ich verständliche Sätze? Wie visualisiere ich einfach Graphen? Mhm. Aber auch, wie hänge ich einen Vortrag auf? Wie muss irgendwas strukturiert sein? Mache ich mir auch wirklich Gedanken über meine Zielgruppe, über die Leute, zu denen ich spreche? Schneide ich es darauf zu oder denke ich vielleicht zu sehr von mir aus? Das sind alles Sachen, die man lernen kann und die ich, glaube ich, ganz gut vermitteln kann, weil ich es selbst gelernt habe. Also Sie haben mich vorhin gelobt, das für mein Talent. Vielleicht habe ich auch eins, aber vor allem habe ich vieles gelernt, dadurch, dass ich angefangen habe, Science Slams zu machen und YouTube-Videos zu machen. Und ich weiß halt, wie es ist, als Wissenschaftlerin in seinem eigenen Kopf so ein bisschen gefangen zu sein. Mhm. Und versuche das jetzt eben zu vermitteln.
Wenn Sie mit Wissenschaftlerinnen, jungen Wissenschaftlerinnen zusammenkommen, wie sehr steckt denn die Wissenschaft eigentlich noch im Elfenbeinturm? Ich meine, sie ist ja einer wahnsinnigen Konkurrenz ausgesetzt.
Meiner Meinung nach viel zu sehr. Also viel zu sehr. Es ist wirklich eine Mischung aus Frust und Hoffnung, die mich so vorantreibt. Weil ich denke, für Wissenschaft als Mehrwert für die Gesamtgesellschaft, wenn man das so betrifft, was sie eben auch sein muss, die kann natürlich nicht nur im Labor und zwischen Bücherregalen stattfinden, sondern die muss natürlich an irgendeinem Punkt sinnvoll übersetzt werden. Mhm. Und ich glaube, da geht ganz viel verloren. Da fehlen an allen Schnittstellen Dolmetscher, sage ich mal. Das sind aktuelle Themen, sagen wir autonomes Fahren. Oder Automatisierungsprozesse, künstliche Intelligenz, Gentechnik. Das sind alles Themen, die sind schon in der Praxis angekommen und es müssen jetzt auch politische, juristische Entscheidungen getroffen werden. Und dann fragt man sich doch, sind diese Menschen, die Entscheidungen treffen, sind die denn wirklich ausreichend informiert? Gibt es genug Austausch zwischen den Menschen, die sich wirklich damit auskennen und den Menschen, die dann weitreichende Entscheidungen treffen? Und da müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie ein bisschen raus, so weit raus aus ihren Steckenhäusern, wie sie eben können.
Aber gleichzeitig darf Wissenschaft natürlich nicht an Popularität gemessen werden, oder? Das wäre ja auch eine Gefahr.
Nee, erstens das nicht, ja, das ist schwierig. Und auch nicht an Wirtschaftlichkeit und an wirtschaftlichem Nutzen. Das ist ganz gefährlich. Wissenschaft muss natürlich unabhängig bleiben. Und genau deswegen denke ich, es müssen die Forscherinnen und Forscher selbst ausgestattet werden mit diesen Tools, von denen viele glauben, naja, das ist ja nur Blabla, wer braucht sowas? Das ist schon mal ein schlechter Ausgangspunkt. Und andere wiederum verstehen, dass das nützlich und wichtig ist, sagen aber, ja gut, ich kann es halt nicht. Mhm. Und das will ich auch ändern, also dass man auch versteht, nee, das kann man schon lernen. Ja.
Sie haben das Stichwort Wirtschaftlichkeit genommen. Ich habe mich vorhin schon gefragt, wie finanzieren Sie das eigentlich? Ihre doch ja zum Teil sehr tiefgehende und dann zeitraubende Recherche für die Filme, die Sie machen.
Dadurch, dass mein Hauptkanal MyLab bei Funk zu Funk gehört, ist es ein öffentlich-rechtliches finanziertes Angebot. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt keinen anderen Rahmen vorstellen, in dem das möglich wäre. Also es gibt ja durchaus Gegner des Rundfunkbeitrags, auch unter meinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und manchmal kriege ich auch so Kommentare, ja, also MyLab ist ja cool, aber muss das denn bei Funk sein? Ja, kannst du nicht. Also es gibt ja andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Zum Beispiel über geschaltete Werbung, dann wird man sich eben wirtschaftlich abhängig machen von Werbetreibenden. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, es gibt auch die Möglichkeit, sich von den Zuschauern selbst direkt finanzieren zu lassen über so Plattformen wie Patreon, wo jeder so einen monatlichen freiwilligen Beitrag zahlen kann.
Aber dann wird die Gruppe natürlich begrenzt bleiben wahrscheinlich.
Ja, letztendlich gibt es natürlich im Konzept keine größere Unabhängigkeit als im öffentlich-rechtlichen Rahmen, wo jeder eben dazu gezwungen wird, denselben Beitrag zu zahlen. Ja?
Aber ich finde das
interessant. Dass es auch keine Steuer ist, wo die Reicheren mehr zahlen und dadurch quasi allein durch die Finanzierung mehr Gewicht haben. Ich verstehe alle möglichen Kritiken an den Inhalten der Öffentlich-Rechtlichen, aber im Prinzip sehe ich für meine Arbeit und für mein Selbstverständnis und auch unabhängig sein zu wollen und zu müssen, eigentlich keinen anderen Rahmen, in dem das möglich ist.
Ja. Da ziehen wir am gleichen Strang. Mhm. Aber ich finde interessant, wie Sie solche Diskussionen auch führen. Sie führen auch so Diskussionen, wie ich habe einen Film gesehen über, wie fühlst du dich, da haben Sie Wissenschaftler gefragt, wie fühlst du dich bei Tierversuchen? Also Sie greifen ja sehr diskussionsfreudige Themen sehr offensiv an. Sie werden für genau so eine Arbeit ja auch ausgezeichnet. Was bedeuten Ihnen Preise und Auszeichnungen, so zum Beispiel der Grimme Award für MyLab?
Mir bedeuten die Preise unglaublich viel. Also vor allem die Preise, für die ich jetzt dieses Jahr gewonnen habe, aber auch generell gibt es ja manchmal Leute, die sich leisten können, Preise abzulehnen oder auch zu kritisieren. Ich bin auch völlig an Bord, damit auch Kritik zu üben, wenn sie angebracht ist, absolut. Nur für mich, ich fühle mich mit der Wissenschaft noch so ein bisschen in der Nische, in dem so, oh, das Spannende, oh, Wissenschaft spannend und zum Staunen, ach, wie schön und ach ja, ganz wichtig, 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 aber so richtig, so die richtige Relevanz, auch die politische und die gesellschaftliche, diese Verknüpfung in den Köpfen der Leute, die fehlt mir manchmal noch so ein bisschen. Und ich frage mich auch oft in den politischen Talkshows, wo denn ab und zu mal auch wissenschaftliche Expertise mal eingeladen wird, wo ich so denke, das gibt's doch nicht, dass wir jetzt darüber sprechen und uns um Zahlen und Fakten, also in Anführungsstrichen, an den Kopf hauen. Wo ist eigentlich denn hier nicht nur die Wissenschaft im Sinne von Forschung, sondern auch die Wissenschaft im Sinne von wissenschaftlichem Denken? Ich bin so froh, wenn ich durch Preise dadurch auch im Mainstream, sag ich mal, ankomme. Ich bin da total dankbar dafür und nehme die sehr dankbar an und bin auch unglaublich motiviert. Also das war auch irgendwie alles sehr überraschend. Allein die Nominierung für den Grimme Online Award, die kam sowas von aus dem Nichts und hat mich auch so sehr motiviert, dass das auch mit Antrieb war für die Entwicklung des Kanals MyLab, so wie er sich jetzt in dem letzten Jahr doch sehr stark entwickelt hat.
Demnächst sind Sie Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar im Fernsehen bei Quarks. Sie sind überhaupt in verschiedenen Sendungen ja auch so schon zugegen. Jetzt haben Sie auch ein Buch geschrieben, auf das wir schon hingewiesen haben. Komisch, alles chemisch, kommt demnächst raus. Was steht denn als nächstes an? Was für ein Ziel haben Sie für die Zukunft?
Als konkretes Projekt habe ich erstmal jetzt nicht, ich habe jetzt kein noch ein Buch vor oder auch kein Theaterstück oder wie auch immer. Aber ich möchte die Reichweite, die ich jetzt aufgebaut habe, doch irgendwie verantwortungsvoll nutzen und weitermachen mit Aufklärung, weiter mit Verbreiten von wissenschaftlichem Denken und freue mich jetzt erstmal, dass ich mit MyLab und Quarks da zwei Kanäle habe und da sein darf, wo ich viele Menschen erreiche.
Denn man darf sich auch nicht übernehmen, weil eins Ihrer letzten Videos, was Sie gesendet haben, das handelte von Erschöpfung und auch von eigener Erschöpfung und einer doch selbstverordneten Pause.
Im letzten Video vor der Winterpause ging es um Burnout. Das habe ich auch so ein bisschen aus Eigeninteresse angefangen zu recherchieren. Und befinde mich auch gerade in einer MyLab-Winterpause und bin da jetzt auch, versuche da das ganz reflektiert und vernünftig anzugehen und da meine Kräfte und Ressourcen einfach auch nachhaltig einzuteilen. Also das hilft ja alles nichts, wenn man da dem Ehrgeiz nachgibt und dann zu einem Punkt, wo man dann gar nichts mehr machen kann. Ja.
Da wünschen wir Ihnen auf jeden Fall dann doch viel Kreativität und Power nach wie vor.
Dankeschön.
Die Wissenschaftsvermittlung kann es sicherlich gebrauchen. Dankeschön für das Gespräch, Mai Tee Nguyen Kim. Dankeschön.
Danke.